Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ja, wir werden nun über ein Thema sprechen, über eine stürmische Überfahrt oder wenn der Glaube baden geht. Ich möchte vorher noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns die Gelegenheit gibst, durch dein Wort in deine Gegenwart zu kommen und dass wir deine Stimme hören. Und ich möchte dich nun bitten, dass du mir die richtigen Worte gibst, ausstattest, ruhig machst, aber auch jedem ein geöffnetes Herzensohr schenkst, Herr, damit dein Wort nicht leer zurückkehrt und wir Täter deines Wortes werden. Amen. Ich lese die Geschichte. Sie finden wir dreimal im Neuen Testament vor, in den Evangelien. Ich lese sie nach Matthäus vor. Matthäus 14, Vers 22 bis Vers 34. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich alleine, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und er fing an zu sinken. Schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie ans Land nach Genezareth. Ja, eine stürmische Überfahrt oder wenn der Glaube baden geht. Es war ja kurz vorher ein großes Wunder passiert. Und zwar haben da die Jünger erlebt, wie der Herr aus etwas Wenigen viel machte. Wie plötzlich 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, man geht davon aus, so circa 20.000 Mann, gesättigt wurden. Nicht indem man da die ganze Umgebung alle Bäcker leer gekauft hat und das Brot da rausgeholt hat und einen riesen Fischfang hatte. Nein, mit dem Wenigen wurden über 5000 Männer plus Kinder plus Frauen gesättigt. Beeindruckend, beeindruckend war es, dass Hanne macht jetzt Kinderstunde. Wer will, kann da jetzt mitkommen. Hanne, hast du den Schlüssel? Alles gut? Okay. Nun war es nun so. Die Sache war nun zu Ende. Und jetzt waren die Jünger da. Und dann sagt der Herr zu den Jüngern, gab ihnen einen Befehl und sagt zu ihnen, sie sollten einsteigen in das Schiff und an das jenseitige Ufer gegenüber fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Über 5 Punkte spreche ich jetzt. Ich spreche über den Befehl, das Gebet, die Überfahrt, die Begegnung und die Rettung. Zum ersten Punkt, der Befehl. Er nötigte die Jünger, in das Schiff zu steigen. Die Jünger waren beeindruckt gewesen. Immerhin haben sie 12 Körbe wieder voll eingesammelt von den Broten. Und sie waren geflasht, würde man heute sagen, und sagen, Wahnsinn, was wir jetzt wieder erlebt haben. Und jetzt kommt der Meister an und sagt zu uns, pass mal auf, ich komme euch gleich nach, steigt ihr schon mal ins Schiff, fahrt voraus, ich muss das hier noch eben noch einiges erledigen. Klarer Auftrag, klarer Befehl und was machen die Jünger? Gehorsam. Die setzen sich ins Schiff, der Herr hat es ja befohlen. Da kommen wir jetzt schon zu der ersten spannenden Frage. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habe ich manchmal so den Wunsch in meinem Herzen, wenn ich das mal so erleben würde. Ich stehe vor einer Frage, weiß nicht, wie ich jetzt weiter verfahren soll. Plötzlich kommt der Herr an und sagt, Ecki, bleib ganz ruhig, steig ins Schiff, fahr mal eben rüber. Klare Ansage. Oder ich bitte dann den Herrn, schick mir irgendwas. Es kommt kein Zettel, es kommt nichts. Und ich stehe mal, machst du das jetzt so, machst du jetzt so? Wie wirst du jetzt entscheiden? Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt ein eigener Weg, den ich jetzt gehe? So, vom Gefühl her meine ich jetzt, der Herr macht das jetzt richtig, der müsste jetzt entsprechend, müsste er ja, dann kommt er auch gleich in das, wenn er hier fertig ist mit der Arbeit, kommt er dann auch entsprechend rüber. Müssten wir eigentlich jetzt losfahren? Es geht um den Willen des Herrn zu erkennen, seine Stimme zu hören. Und die Frage ist, wo und wie kann ich seine Stimme erfahren? Es gibt ja ganz praktische Fragen. Wer ist der richtige Partner für mich? Hat er dir jetzt so gesagt, das ist sie, nimm sie zur Frau, nimm ihn zum Mann? Oder ist das die Frage, das ist dein Job. Hast 3 Zusagen, kannst dich 3, du weißt jetzt nicht, welchen Job soll ich denn nehmen. Betest für alles, wägst alles ab. Was ist jetzt der Richtige? Wie oft stehe ich vor dieser Frage, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und man hat immer so die Angst, hoffentlich geht das jetzt gut. Hoffentlich ist das auch der Wille des Herrn. Okay, dann sage ich mir immer, wenn du vom Rathaus kommst, bist du immer schlauer. Hinterher ist man immer schlauer. Ist es gut gegangen? Dann nimmst du es dankbar an. Ist es schief gegangen? War wohl doch nicht. War es vielleicht ein eigener Weg? Kennt ihr diese Fragen so? Die sind so tagtäglich, so kommen die so in uns so auf. Und dann wünscht man sich so, und er nötigte, befahl ihnen, in das Schiff zu steigen. Vorauszufahren. Wann kommt mal so ein klarer Befehl? Also ich habe jetzt euch nicht die Antwort auf all eure Fragen. Aber ich habe euch etwas mitgebracht. In dem Forschen der Schrift und auch in meinen Lebenserfahrung, ob das immer richtig war, aber das, was ich glaube, was gut mir geholfen hat. Das Erste, was mir immer sehr geholfen hat, wenn ich vor schwierigen Fragen gestanden habe, das heißt, da musste ich viele Antworten, gibt uns der Herr schon in seinem Wort. Ich nenne euch mal so ein Beispiel. Wenn ich die Frage jetzt stehe, vor der Frage stehe, soll ich mir jetzt die und die Freundin als Freundin nehmen. Und das soll man vielleicht mal später meine Frau werden. Wir wollen es erstmal ausprobieren. So, man kommt zusammen und dann stellt ihr fest, die Freundin, die kennt weder Gott, hat weder Jesus Christus angenommen, sie ist kein Christ. So, und was sagt jetzt Gottes Wort? Jetzt sagt Gottes Wort zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, da heißt es, habt kein, geht nicht in ein ungleiches Joch ein. Was hat Licht mit Finsternis gemeinsam? Klare Ansage. Ich erkenne das aus vielen Begegnungen mit jungen Menschen. Wenn es um die Frage der Entscheidung des Partners geht, wie schnell kann man sich da durch die Schmetterlinge im Bauch sich blenden lassen und geht einen Weg, ich könnte euch jetzt da genug Geschichten von erzählen, und der andere Partner ist nicht gläubig, was da alles für ein Elend entsteht. Und hier sagt Gottes Wort, das sollst du nicht machen. Da brauche ich Gott auch nicht, um seinen Willen zu fragen. Das ist eine klare Kiste. So einfach ist das manchmal. Eine zweite Frage, wenn es also um grundsätzliche Dinge geht, ist das einfach auch, gibt uns Gottes Wort schon in ganz, ganz vielen Bereichen eine klare Ansage, klare Antwort. Eine weitere Frage, Schwierigkeit könnte entstehen. Sie ist beispielsweise gläubig. Soll ich sie dann trotzdem nehmen? Das kann ja dann anschließend entweder der Himmel auf Erden werden oder die Hölle auf Erden werden, so eine Beziehung. Kann ich euch ein Lied von erzählen? Also diese Frage ist ja dann trotzdem, mache ich das, auch wenn sie gläubig ist, hat das ja noch lange nicht, nur weil sie gläubig ist, dass das dann automatisch dann hinterher unser Weg nur noch auf Rosen geht, sondern das kann ja auch einen Weg wirklich mit ganz, ganz großen Schwierigkeiten geben. Und jetzt kommt die Frage, wie gehe ich da jetzt weiter mit um? Und dann finden wir beispielsweise auch einen Vers oder mehrere Verse in dem Wort Gottes, dass wir den Herrn um einen Frieden in dem Herzen beten möchten, darum bitten möchten. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Habe ich da einen Frieden drum? Ja oder nein? Und das ist ganz entscheidend. Ist das der Friede Gottes, der mir jetzt da die Ampel auf grün schaltet? Diese klaren Befehle kann man erfahren durch den Umgang, den täglichen Umgang in der stillen Zeit, in der Gemeinschaft mit Gott, indem ich das erfrage und den Herrn bitte, gib mir bitte deinen Frieden. Und ich kann euch nur eins empfehlen, solange du nicht den Frieden spürst, tu es bitte nicht. So wie man zum Beispiel jede Entscheidung, vor der man steht, es immer ratsam ist, erstmal eine Nacht drüber schlafen. Auch wenn du einen bösen Brief schreiben willst, wenn du geärgert worden bist, lass ihn bitte erstmal liegen, bevor du mit die Briefmarke draufklebst. Eine Nacht drüber schlafen, drüber beten. Oftmals kannst du dir die Briefmarke schenken. Das sind zum Beispiel auch solche Dinge, die wir einfach erleben in der Nachfolge, wenn wir Gottes Befehl befolgen möchten. Und wenn uns der Weg klar ist, dann werden wir jetzt gleich den nächsten Punkt sehen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, zu dem Gebet. Der Herr lässt nun seine Jünger alleine und er wickelt alles noch ab und er geht nun auf den Berg. Auf dem Berg, um zu beten mit seinem Gott. Und in dem Augenblick, wo er dort mit seinem Gott und Vater alleine ist, was glaubt ihr? Hat er die 12, die er nun in das Schiff geschickt hat, vergessen? Nee, er hat für sie gebetet. Er ist bei ihnen. Das ist das Entscheidende. Er ist bei ihnen in den Gebeten. Er sucht die Gemeinschaft mit seinem Vater. Er sucht diese Gegenwart mit seinem Vater. Und das ist übrigens auch für mich so ein wunderbares Bild hier. In Anführungsstrichen, der Herr hatte den totalen Stress. Erst die Speisung der 5000, 20.000 Menschen, die mussten gelagert werden und, bis das alles entlassen war, bis die nun der Letzte gegangen war. Und dann standen schon die Nächsten wieder da. Es war Abend geworden. Was würden wir sagen? So, jetzt ist aber mal gut gewesen, jetzt ruhen wir uns mal ein bisschen aus. Hey, jetzt geht erstmal den Berg hoch. Ist auch mal nochmal eine Anstrengung, um nicht gestört zu werden. Und ich finde, das ist einfach eine ganz wichtige Grundlage, die wir uns einfach zu eigen machen müssen, wenn wir auch hier bewahrt bleiben wollen. Wir müssen diese Gegenwart bei unserem Herrn sollten wir immer suchen. Wir sollten uns ein Zimmer, ein Ort suchen, wo wir nicht gestört werden. Ich bitte dich, schalte dein Handy aus. Bitte dich, schalte entweder die Klingel aus, wo du sagst, jetzt ist Zeit. Wir hatten jetzt mal Besuch und dann von einer Person, die erzählte uns, na, ich sag, wie geht's? Da sagte sie mir, und sie genießt im Moment die Zeit, die sie mit Gott hat. Hat auch sonst immer recht viel um die Ohren. Aber diese Zeit mit Gott, da sagte sie, die tut mir gut. Die Zeit mit Gott. Wann suchen wir die Zeit? Ist mir das ein Anliegen? Stellt euch mal vor, der Herr der Herren, der Schöpfer Himmels und der Erden und der Gewalten, der geht nun in die Stille und sucht die Gemeinschaft mit Gott. Wie viel mehr wir müssten das suchen? Martin Luther soll gesagt haben, je mehr er arbeitet, je mehr muss er Zeit nehmen fürs Gebet. Das heißt also, wenn ich schon in Anführungsstrichen 8 Stunden arbeite, muss ich meine Zeit nehmen. Und ihr Lieben, entschuldigt bitte, du musst dich nicht wundern, wenn dein geistliches Leben nicht wächst, wenn du meinst, es genügt, morgens einen Kalenderzettel zu leben und dann mal eben beim Beten, beim Frühstück zu sagen, ach Herr Jesus, komm, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast und sei an diesem Tage bei uns. Und damit gehst du dann in den Tag und du wunderst dich, dass dies und jenes nicht funktioniert, dass du geistig nicht wächst. Damit wächst man nicht. Damit verhungerst du. Damit ernährst du dich von jemand anderem. Die Stille vor Gott, die Stille vor ihm, er ist für uns das beste Beispiel. Wenn wir die nicht suchen, ich könnte euch jetzt sehr viele Beispiele von Gottesmännern, von Biografien aus dem letzten Jahrhundert, auch jetzt aktuell nennen. Das waren alles Männer des Gebets, alles Frauen des Gebets. Was die nie gemacht haben, die haben das nie leichtfertig gemacht. Einmal die Woche in den Gottesdienst, das müsste genügen, so ein bisschen geistliche Luft mal einatmen und das war's dann. Diese geistliche Luft, dieses geistliche Atmen, das muss jeden Tag erfolgen. Wenn du wachsen willst, wenn du die Stimme Gottes hören willst, das ist die Stimme Gottes zu hören. Meine Schafe kennen meine Stimme. Sie hören mich, sie kennen meine Stimme. Und die Frage ist, kenne ich die Stimme? Denn über eins müssen wir uns im Klaren sein, die Stimme Satans, die ist auch sehr verführerisch. Sollte Gott gesagt haben, so leise, so sanft und so einladend. Wer kann jetzt die Geister noch unterscheiden? Das ist gar nicht so einfach. Wir leben in einer Zeit, wo alles in Frage gestellt wird. Und es ist mehr denn je die Frage, die Stimme Gottes zu hören. Ich lade euch dazu ein. Sucht die Stille, so wie unser Herr. Nehmt das an. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Überfahrt. Jetzt werdet euch über eins überrascht sein. Also, so klar wie hier beschrieben, kann es ja nicht klarer sein. Klarer Befehl Gottes, ich steige im Boot, der Herr hat befohlen, ich steige in das Boot, ich nenne das Boot jetzt mal Gemeinde, der Herr hat dich jetzt hier reingestellt. Und wir machen jetzt zusammen, der Herr hat dich, weißt du, dass du, der Herr dich hier hereingestellt hat? Bist du verbindlich? Bist du unverbindlich? Kommst du mal nach Lust und Laune? Wenn der Herr dich jetzt hier reingestellt hat, auch diese Frage heißt es zu klären. Und wenn diese Frage geklärt ist, dann sagen wir, so, eigentlich dürfte doch jetzt nichts mehr schiefgehen. Klarer Befehl, klarer Auftrag, der Herr ist mit uns, der Herr ist auf dem Berg, er betet für uns. Was wollen wir mehr? Tja. Und nun passiert das, was wir täglich im Leben erleben. Es kommt ein Sturm auf. Die Stürme des Lebens erreichen mich, ein Kind Gottes. Och, ich habe gedacht, der hat mir das gesagt. Ich komme jetzt in ein sicheres Boot rein und wir machen jetzt mal eine lockere Kreuzfahrt übers Meer. Lassen uns mal richtig gut gehen. Kann ja nichts schief gehen. In diesem Augenblick kommen diese Fallwinde, 220 Meter tief liegt der See Genezareth, Tiberias, der hat ja verschiedene Namen, kommen da runter und dann geht das von einem Augenblick auf den anderen, kann sich die ganze Situation komplett verändern. Es kommen diese Fallwinde von oben, 220 Meter kommen die runter und dann erkennst du von wegen stilles Meer, nichts mehr. Wellen, Meter hoch. Die brechen ein in dein Boot. Das Wasser fängt an zu steigen in dein Boot. Du kriegst Panik. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Es ist Nacht. Es ist abends losgefahren. Und ruder mal gegen den Wind, gegen Wind und Wellen. Und dann bei Nacht. Vielleicht kein Kompass, nur die Erfahrung. Da kommt Panik auf. Da kommt Angst und Schrecken auf. Tja, kann das denn sein? Diese Frage, kann das denn sein? Warum? Ich erzähle euch jetzt mal ein aktuelles Beispiel, wie das so passieren kann. Anfang des Jahres kriege ich einen Anruf, beziehungsweise kommt ein junger Mann zu mir. Und erzählt mir, du, er hat jetzt jemanden kennengelernt, der heißt David und der plant in Emden eine Zeltevangelisation. Oh, ich sag, interessant. Ich völlig skeptisch, weil ich sage, Zelte ist im Prinzip out. Nee, der hat ein besonderes Konzept und der ist total eifrig. Der war in Indien und. Und der ist seit 2018 wieder in Deutschland, hat Familie. Du, der will mit dem Flugzeug dann über Emden fliegen und dann will der hinten so ein Banner dran machen und da steht drauf, Gott erhört Gebet. Ja, und dann? Ja, der will jetzt hier dann in Schulen rein, der will die Leute mobilisieren und oh, Wahnsinn. Ja, ich sage, wo nimmt er denn die ganze Manpower her? Ich immer wieder voll dagegen gehalten. Ah, warte mal ab. Ja, ich sage, mit wie vielen Leuten wollt ihr das denn machen? Ja, Ecki, bist dabei? Kannst du mitbeten? Ja, klar. Du, das war Konzeptstand. Super Konzept. Dann hat der David Folgendes gemacht und hat gesagt, wir machen jetzt das mal richtig professionell. Und ich muss sagen, ich ziehe immer mehr meinen Hut. Dann hat er so ein Filmteam besorgt und ist dann an allen bekannten Stellen hingegangen in Emden. zum Beispiel Bunkermuseum, hat sich dann dahingestellt. Dann haben die so eine Hafenrundfahrt gemacht, dann hat er sich an der Steuer gestellt. Und dann hat er dann immer mit diesen kurzen Einblicken, so Sequenzen, haben die das gefilmt. Und dann hat er immer so eine kurze Botschaft drüber gebracht. Und deswegen werden wir jetzt bald, kannst du dann noch mehr hören, wenn wir hier bald hierher kommen. Super gemacht. Dann kam der 15. März. Corona. Lockdown, nichts geht mehr. Keine Gemeindestunde, keine Versammlung mehr, keine Zeltevangelisation. Alles abgeblasen. Was macht David? Schade. Viel Mühe gemacht. Der Start sollte in Emden passieren. Das war so eine Vision. Und dann passierte Folgendes. Dann schickte er dieses Video, was er gemacht hatte, schickte er weiter an einen Freund. Und er sagte, super, diese Sequenzen, da müsst ihr ein Online-Portal aufmachen. Die haben dann so ein YouTube Kanal, haben denen einen Namen gegeben, könnt ihr überall nachlesen, heißt Seelenretter. Der Seelenretter. Dieser Seelenretter hat ja dann gesagt, da spielen wir das ein. Und wenn ich schon nicht mehr in das Zelt komme, zu den Menschen hinkomme, da machen wir Folgendes, mieten wir uns so einen Raum und werden in dem Raum die frohe Botschaft verkünden und werden sie ins Netz stellen. Innerhalb, das fing an mit 200 Klicks, die das mal angeguckt haben, dann wurden es 2000, 3000, 30.000, 60.000 Leute haben sich plötzlich diesen Seelenretter, diese Botschaft angehört. Immer eine kurze, 20 Minuten, 30 Minuten. Vor 14 Tagen ungefähr war montags, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, Montag wäre das gewesen, fährt er los zum nächsten Seelenretter-Termin. Da sollte wieder die Botschaft aufgenommen. 5 Jungs sitzen da, 4 wollten, glaube ich, singen oder 5 wollten singen. Alles war bereitet, alle warteten auf David. David kommt nicht. Diese improvisierte Botschaft habe ich dann noch gesehen. Was passiert? David hält an, ihm wird schlecht, steigt aus dem Auto aus, kriegt einen Herzinfarkt und ist nicht mehr. 41 Jahre, Familienvater, 6 Kinder. Von einem Schlag aufs andere. Die Überfahrt kann stürmisch werden. Dann hat die Familie eingeladen und hat, weil die wussten, es war ein sehr sympathischer, müsst ihr euch mal angucken, ein total sympathischer Mensch. Der wollte das Wort Gottes weitersagen. Das war einer, der für das Wort Gottes brannte, für den Herrn brannte. Und dann ist die Beerdigung und dann haben die Familie beschlossen, wir stellen es ins Netz. Dann ist die Beerdigung, ist dann letzte Woche Dienstag, glaube ich, gewesen. Und dann ist die am Dienstag um 16 Uhr, war die Live-Übertragung, ist dann 2,5 Stunden, hat man dann Zeugnis gegeben. Ich kann euch sagen, so ein bewegendes Zeugnis, da wurde nicht Lobpudelei gemacht, sondern da wurde das ganze Herz offenbar, wie dieser Mann sich aufgerieben hat, das Wort weiterzutreiben. Das Schöne bei allem Elend, Familie, das kleinste Kind ist, glaube ich, gerade 2 Jahre alt, da sind inzwischen, ich habe gestern Abend mal geguckt, über 120.000 Menschen haben sich den Film jetzt mal angeguckt, diese Beerdigung. Über 120. Und das größte Wunder wäre ja, wenn Menschen durch dieses Zeugnis zum Glauben kommen. Wenn dieser Heimgang von dem David Bubenzer dazu geführt hat, dass Menschen sich retten lassen. Auf der Überfahrt können Stürme passieren. Hätte Gott das verhindern können? Ja klar. Ich kenne den Gottesplan. Das weiß ich nicht. Das klingt total hart. Aber es war interessant, selbst die ganze Beerdigung, da lief keiner in Schwarz rum. Es war eine Beerdigung der Hoffnung. Im Sinne von David. Und ich sage mir, wir machen auch eine Überfahrt. Und vielleicht machst du jetzt gerade auch Schwierigkeiten mit. Vielleicht nicht sowas, was die Familie jetzt im Moment mitmacht. Aber sei sicher, da ist jemand bei dir. Da kommt jemand und sieht das. Plötzlich sehen die Jünger auf dieser Reise, da ist ein Gespenst. Fangen an zu schreien. Und ihr Lieben, das ist oftmals so. Wenn ich die Krisenzeiten, wir haben mal darüber gesprochen, meine Frau und ich, wir haben noch mal darüber nachgedacht, kann ein Christ depressiv werden? Haben wir nicht nur immer die Freude am Herrn, sei eure Stärke? Klar. Aber manchmal bricht was ein, bricht was zusammen und du siehst nur noch, du siehst kein Licht mehr im Tunnel und du siehst nur noch schwarz. Weißt du, was dann passiert? Dann geht der Herr auf dem See und du erkennst ihn nicht. Du meinst, das wäre ein Gespenst. Und jetzt passiert was. Jetzt passiert etwas Außerordentliches. Die sind total außer sich, bestürzt. Die haben ja jetzt schon Stress genug. Und jetzt kommt da noch ein Gespenst an. Und als Jesus das sieht, spricht er: Seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie haben ihn nicht erkannt. Mit den Augen, aber erkannt mit den Ohren. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende, die Stimme des Herrn zu hören. Hörst du die Stimme, wie er um dich wirbt? Liest du sein Wort? Kriegst du eine Mail? Manchmal schickt Gott ja dann Menschen vorbei, die sprechen zu einem. Und dann sagte mir schon mal einer, ich hatte den Eindruck, ich glaube, dich hat ein Engel geschickt. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber in dem Augenblick sieht der Herr genau, ich fürchte mich. Und sagte, du brauchst dich nicht fürchten, ich bin bei dir. Ich war die ganze Zeit bei dir. Und ihr Lieben, es kann passieren, dass wir die Stürme wirklich mitmachen. Die Stürme des Lebens. Arbeitslosigkeit, Verlust in der Familie, Krankheit, Stress auf der Arbeit. Die Kinder gehen nicht mit. Und. Und alles bricht auf dich ein, bricht zusammen und du kannst nicht mehr. Du liegst am Boden. Es kann passieren. Der Herr hat uns nicht diese ruhige Überfahrt verheißen. Deswegen möchte ich einfach nur sagen, wenn so etwas passiert oder du in so einer Situation drin bist, bitte nimm es an und glaube es mir, das ist nicht ungewohnt, das ist nicht außergewöhnlich, sondern das kann der Herr so schicken. Aber er hat einen Plan. Und dieser Plan könnte heißen, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Seid gutes Mutes. Das ruft er dir jetzt auch zu. Petrus, der vorschnell war, der vorlaut war, der sagte, der wollte es immer noch nicht glauben. Er sagte, wenn du es bist, Herr, befiehl mir zu dir zu kommen. Und jetzt sagt der Herr, komm. Und jetzt kommt das Spannende von dem Petrus. So, wir haben manchmal auch in guten Zeiten, dann sagen wir, wir marschieren los. Und tatsächlich, der Petrus geht auf den Herrn zu. Der geht, macht diesen Wellengang, macht er mit. Der läuft übers Wasser. Die Jünger, die haben das gesehen, als der Petrus über die Reling ging und dann, die haben den Atem angehalten und gesagt, der spinnt das Wasser hier. Wir fürchten uns, wir gestandene Fischer. Und da könnt ihr euch mal, da glaubt mal, das waren Männer, die haben sich, das waren keine Weicheier, sondern das waren schon gestandene Männer, die haben so manchen Sturm im Leben mitgemacht. Aber die haben ihn gefürchtet. Und dann steigt jetzt plötzlich einer aus dem Weg. Ist der denn leichtsinnig, lebensmüde? Und in dem Augenblick, wo über das Wasser läuft, da denken die, Wahnsinn, Wahnsinn. Da befiehlt einer, komm. Da sagt einer, fürchte dich nicht. Und dann, in dem Augenblick, sieht der Petrus, da guckt er sich um und dann sieht er so eine Welle auf sich zukommen. Und er fängt sie an zu fürchten, verliert den Blickkontakt zu dem Herrn, fängt an zu fürchten und anzuschreien. Erst die Jünger im Boot, alle Mann geschrien, wir kommen um, sehen das Gespenst. Jetzt der Petrus alleine auf dem Weg zum Herrn, fängt an zu schreien. Und er fängt tatsächlich an sofort, blub, 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 der Glaube geht baden. Der hat doch gesagt, komm. Ja, klappte. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis wir die Schwierigkeiten sehen. Und dann sagen wir, ach, kriegen wir selber hin. Das machen wir selber. Das haben wir schon. Und plötzlich fangen wir an zu singen. Und in dem Augenblick fängt der Petrus an zu schreien. Der Glaube, den Petrus da vorher so groß verkündet hat, auch bewiesen hatte, kam an seine Grenzen. Was macht der Herr? Sofort nimmt er die Hand, Petrus Hand, die guckt da oben aus dem Wasser, greift den, zieht den aus dem Wasser raus und sagt zu ihm, warum hast du gezweifelt, Kleingläubiger? Das ist die Wende in Petrus, eine Wende in Petrus Glaubensleben. Bisher hat er immer gedacht, ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Aber jetzt auf einmal wird Petrus ganz demütig. Da spürt er die Hand des Herrn. Nur bei ihm bin ich geborgen. Und ich sage dir heute und rufe dir zu, der Herr reicht dir die Hand. Ergreife sie. Erlebe, wie er dich aus dem Wasser zieht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert das Großartige. Dann passiert das, was eigentlich unvorstellbar ist. Da haben wir gelesen, der legte sich der Wind, als Petrus dann in das Wasser gestiegen ist mit dem Herrn. Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Dann kommt Anbetung. Anbetung vor dem, der Himmel und Erde gemacht hat, vor dem jede Naturgewalt kapituliert, wo jeder Wind in seine Schranken gewiesen wird, der dem Petrus dieses außergewöhnliche Befehl gibt, lauf und er kann auf dem Wasser laufen. Vor diesem Herrn, ihn einmal so erkannt zu haben, kapitulieren diese Menschen und sagen, wir beten an, wir erkennen. Wir lesen in einem anderen Evangelium, sie waren nicht verständig geworden durch das Brechen durch die Brote und die Fische bei der Speisung der 5000. Ein Lernprozess. Der Herr hat Geduld. Der hat Geduld mit dir und mit mir. Wir kapieren nicht sofort alles beim ersten Mal. Aber wenn wir verstehen und erkennen, dass der Herr Herr ist über alle Gewalten. Du bist sein Eigentum. Vor wem willst du dich fürchten? Vor Krankheit. Manche Dinge können wir mit menschlichem Verstand nicht erklären. Aber glaube mir, der Herr sitzt auf dem Berg und betet. Der Herr geht auf dem Wasser und sieht deine Not. Der Herr geht mit dir in das Boot hinein. Der Herr sagt, sei nicht kleingläubig. Habe einen großen Glauben. Habe einen großen Glauben. Unser Kleinglaube bringt uns zu Fall. Das ist unser Problem. Unser Kleinglaube bringt uns unter Wasser. Und das wünscht sich der Herr, dass wir zu Anbetern Gottes werden. Und diese Anbeter Gottes, das heißt vor Gott niederfallen und sagen, ich preise dich, dass ich solch einen Herrn habe. Das erleben wir, wenn wir mit im Boot sitzen. Das erleben wir, wenn wir mit ihm auf die Reise gehen. Das erleben wir, wenn wir in keine eigenen Wege gehen. Das erleben wir, auch wenn wir Schiffbruch erleben. Wie oft, ich könnte euch jetzt so einige Geschichten aus meinem eigenen, und die kann wahrscheinlich jeder von euch hier erzählen, meinem eigenen Leben erzählen, wo du gedacht hast, so, das war's. Mit deiner Firma, das war's. Ich bin viel früher im Auto unterwegs gewesen. Ich werde nie vergessen. Ich fuhr eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit mit meinem Wagen. Und wie aus dem Nichts, es war dreispurig hinter Köln bei Hennef, werde ich nie vergessen, schert, ich bin auf der Überholspur, schert ohne Blinker kurz vor mir ein Fahrzeug aus. Bremsen wäre total zwecklos gewesen. Ich habe gesagt, Herr, das war's. Entweder sitzt du jetzt unter dem LKW oder du rauschst da mit über 200 Klamotten, rauschst du jetzt in den Typen da rein. Wie aus Geisteshand habe ich nur noch das Lenkrad nach rechts gerissen und bin rechts über den Standstreifen, wo der LKW hier fuhr, an diesen ganzen Leuten vorbeigefahren. Sonst hätte ich, ich wäre nicht mehr gewesen, das war klar. So gibt es tausende Beispiele, wo wir das erleben. Es gibt viele, viele, viele andere Beispiele. Wir sind in dem Boot und wir erleben, dass der Herr sagt, warum zweifelst du? Du brauchst nicht zweifeln. Du brauchst nicht zu zweifeln. Ich bin bei dir. Hören wir die Stimme Gottes. Das ist die Rettung. Das ist die Rettung, wenn wir die Begegnung mit ihm gehabt haben. Dann können wir ihn anbeten und werden zu Anbetern Gottes. Ihr Lieben, eine herausfordernde Botschaft, die für uns alle gilt, weil wir hier alle in einem Boot sitzen, alle auf der Lebensreise sind und alle mit irgendwelchen Schwierigkeiten jeden Tag konfrontiert werden. Schenke der Herr, dass wir seine Hand ergreifen, dass wir wissen, er ist mit dem Boot, dass wir ihm glauben, komm, du kannst dann außergewöhnliche Dinge tun. Dann können wir Wunder erleben ohne Ende. Glaubt ihr etwa, heute wäre das nicht möglich, wenn der Herr heute sagen würde, Ecki, lauf, ich könnte hier über die Nordsee laufen. Natürlich. Wir können alle physikalischen Gesetze außer Kraft setzen. Viele Menschen haben das schon erlebt. Und wir haben so einen großen Gott. Und mein Glaube ist manchmal so klein, wie ein Senfkorn. Aber wenn der schon mal so groß wäre wie ein Senfkorn, wenn wir doch, ach, könnte ich doch glauben, so heißt es in einem Lied, ich würde Wunder sehen, ich würde Wunder sehen. Schenke der Herr, dass wir neu die Wunder bei ihm erleben und dann anschließend auf die Knie gehen und sagen, Herr, wie groß bist du?